das ist auch so ein bisschen unsere Aufgabe als UX-DesignerInnen, dass wir in Organisationen auch immer wieder erklären müssen, was wir tun, warum wir das tun und wie das funktioniert. Und das war bei der Telekom dann auch wirklich erfolgreich. Also wir haben da auch viel getan, dass wir immer mehr in Projekte eingebunden wurden und dort dann auch unsere Rolle als UX-Designer spielen konnten. Das finde ich dann immer schwierig, wenn dann dieses Argument kommt, ja, die Kunden, die können ja wählen, ob sie das Konkurrenzprodukt nehmen, aber unsere Mitarbeiter, die können ja gar nicht wählen. Also deswegen ist das in dieser User Experience Teil nicht so wichtig. Das finde ich fatal, weil wir alle wissen, Employee Experience ist ein Thema, ist ein wichtiges Thema.
Hallo ihr lieben Digitalos, herzlich willkommen zu den Digital Product Talks. Unser heutiger Gast ist Nathalie Wohletz, die ist Head of IT UX Design Chapter bei Boehringer Ingelheim, einem der führenden Unternehmen in der Pharmaindustrie. Gemeinsam sprechen wir über die einzigartige Verbindung von Digitalisierung und User Experience in einem Bereich, der traditionell wenig mit UX assoziiert wird. Nathalie zeigt uns, wie moderne Softwarelösungen sowohl die Mitarbeitenden als auch Patienten unterstützen können und welchen entscheidenden Beitrag UX zur Effizienz und Innovation in der Branche leistet. Nathalie gibt uns Einblicke in die Herausforderungen der Pharmaindustrie, darunter regulatorische Anforderungen und die Entwicklung von Software für hochspezialisierte Arbeitsumfelder wie Laboratorien. Sie teilt, wie ihre Teams trotz dieser Komplexität innovative Lösungen schaffen, von mobiler Dokumentation für Chemielabore bis hin zu einem Designsystem, das Effizienz und Markenkohärenz sicherstellt. Dabei betont sie die Bedeutung von Data-Driven Decision-Making, enger Zusammenarbeit mit Product-Ownern und der Integration von Subject-Matter-Experts. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Entwicklung der UX-Kultur bei Boehringer Ingelheim. Von der Gründung des UX-Chapters über die Einführung einer UX-Academy bis hin zur Etablierung von UX-Metriken, die den Fortschritt in Projekten messbar machen. Nathalie erklärt uns, wie sie als People-Lead Talente erkennt, fördert und Teams dazu befähigt, ihre Stärken einzubringen und gemeinsam erfolgreich zu sein. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft der UX im Pharma-Bereich. Wie beeinflusst künstliche Intelligenz natürlich die Arbeit von UX-Designern und welche neuen digitalen Möglichkeiten entstehen für Patienten und Forschende? Und warum ist es essentiell, bei jeder technologischen Innovation die Nutzerperspektive einzubeziehen? Diese Episode ist voller Inspiration, praktischer Ansätze und zukunftsweisender Ideen für alle, die UX und Digitalisierung lieben. Freut euch auf eine packende Reise in die Welt der nutzerzentrierten Softwareentwicklung direkt aus einer der innovativsten Branchen der Gegenwart. Los geht's! Nathalie, du bist Head of IT UX Design Chapter bei Boehringer Ingelheim. Das ist Pharmabranche, in der wir uns jetzt befinden. Und die Pharmabranche und User Experience Design ist ja nicht das, was man sofort als erstes im Kopf zusammenbringt. Magst du uns kurz erzählen, was macht Boehringer Ingelheim und wie sehen deine Hauptverantwortlichkeiten aus? Wie sieht ein typischer Tag für dich aus?
Also Pharma und Digitalisierung ist, glaube ich, schon ein Thema, was ganz wichtig ist. Und im Digitalisierungsbereich arbeiten wir natürlich dann auch als UX-Designer. Heißt, mein Team, also das Chapter, das ich leite, ist in der IT. Und die Designerinnen und Designer sind dann eingebettet in die Produktteams oder in die digitalen Produkte entwickelt werden und sorgen da für eine gute User Experience. Also das heißt, die decken vom User Research über die Konzeption bis zum Visual Design dann die Aufgaben im UX-Prozess ab. Und wir entwickeln sehr viel Software für die Mitarbeitenden in der Forschung, aber auch in anderen Bereichen der Firma. Und da spielt natürlich UX eine große Rolle. Unsere Aufgabe als UX-Designer in der IT ist es, für eine gute User Experience zu sorgen für die Software, die wir entwickeln. Und insofern tragen wir da auch zum Erfolg der Produkte und damit auch zum Erfolg der Firma bei.
Genau, wie ihr das konkret macht, dazu kommen wir dann später nochmal. Ich habe gesehen, du bist ja schon einige Zeit auch in der Branche unterwegs, warst bei T-Systems, bist auch beim Thema Usability sehr umtriebig, bist bei der German UPA Inhouse-Chair für das Thema Usability. Magst du uns ein bisschen über deinen beruflichen Werdegang abholen und wie das dann letztendlich dazu geführt hat, dass du bei Boehringer Ingelheim jetzt den UX-Design-Chapter leitest?
Ja, gerne. Ich habe Arbeits- und Organisationspsychologie studiert und wenn ich dann erzähle, dass ich in der IT arbeite, werde ich oft gefragt, Psychologie und IT, wie passt das denn zusammen? Aber Arbeits- und Organisationspsychologie beschäftigt sich ja auch mit so Fragen, wie gestalten wir Arbeitsplätze, wie gestalten wir Arbeitsmittel und auch Arbeitssysteme so, dass sie menschengerecht sind. Und Software ist eben ein Teil unserer Arbeit. Und deswegen sozusagen da die Verbindung von der Psychologie hin zur Entwicklung von Software. Und ich habe schon sehr früh eben mich mit der Frage beschäftigt, wie können wir Lösungen bauen, also Lösungen jetzt wirklich auch im Sinne von nicht nur digitale Produkte, sondern auch Arbeitsprozesse oder Organisationen, damit Menschen darin gut arbeiten können. Und am Anfang, wenn wir so zurückdenken, als was wir heute als UX bezeichnen, noch Usability Engineering hieß, da kam das ja stark getrieben aus der Software-Ergonomie. Und die Disziplin hat sich gewandelt und mit dem Wandel der Disziplin geht eigentlich auch meine berufliche Entwicklung sozusagen parallel. Also ich habe als Usability Engineer angefangen und habe mich dann in verschiedenen Firmen damit beschäftigt, wie kann man eigentlich diese menschlichen Faktoren bei der Softwareentwicklung berücksichtigen. Und dann hat sich das ja gewandelt zum UX-Design. Also meine erste Station war ein spannendes Projekt mit Siemens Medical, die heißen heute Siemens Healthineers. Und da haben wir ein Krankenhausinformationssystem entwickelt. Und ich fand das unglaublich spannend zu sehen, wie eine digitale Lösung in so einem komplexen Anwendungsfeld wie einem Krankenhaus Prozesse vereinfachen kann und den Caregivern, also dem pflegenden und ärztlichen Personal wieder die unliebsame Dokumentationsarbeit, die sie ja machen müssen, zu vereinfachen, damit sie eben mehr Zeit mit Patienten verbringen können und das tun können, was sie eigentlich ja tun wollen. Und das hat mich eben begeistert, dass wir als UX-Designer diesen Beitrag leisten können, dass wir das Leben von Menschen sozusagen vereinfachen können und ihnen dabei helfen können, ihre eigentlichen Aufgaben gut zu machen. Und das ist das, was mich eigentlich das ganze berufliche Leben immer wieder motiviert und antreibt und warum ich diesen Beruf auch so liebe. Und du hast gesagt, ja, ich habe schon ein paar Stationen dann durchgemacht. Also ich habe in unterschiedlichen Branchen gearbeitet, lange auch bei, wie du sagst, T-Systems beziehungsweise der Deutschen Telekom. In der Zeit, in der ich bei der Deutschen Telekom gearbeitet habe, war es eben noch nicht so, dass die agilen Methoden schon so weit fortgeschritten waren. Und wir haben eher wasserfallartig gearbeitet. Und das war eigentlich eine spannende Zeit, weil es darum ging, wie kriege ich jetzt nutzerzentriertes Arbeiten in diese etablierten Prozesse. Und wir haben relativ viel gearbeitet als Team natürlich. Das ist ja nichts, was man alleine als einzelne Person machen kann. Sondern haben halt als Team daran gearbeitet, zu überzeugen, die Überzeugungsarbeit, also Kollegen davon zu überzeugen, was UX bringt, ist immer ein wichtiger Anteil. Aber auch sich anzuschauen, wie sind die Prozesse gestaltet oder wie sind die Prozesse definiert. Und die Telekom ist ja ein Unternehmen, das über viele, viele Jahre gewachsen ist. Und da waren Prozesse ja auch definiert und standardisiert. Und da reinzugehen und zu sagen, okay, wir müssen hier neue Rollen schaffen, einen UX-Designer als Rolle im Projekt. Und auch mit den Tätigkeiten, die eben UX-Designer machen, dass sie am Anfang User Research machen und Nutzungsanforderungen erheben, die dann gleichwertig eigentlich zu den technischen Anforderungen stehen sollten. Das zu tun und dann auf einer, ich sage jetzt auch mal, auf einer organisatorischen Ebene dafür zu sorgen, dass UX verstanden wird. Weil im Prinzip hat ja keiner was dagegen, dass man sagt, wir wollen Produkte entwickeln, die gut für unsere Nutzer sind oder auch einfach in der Anwendung, schnell erlernbar. Aber wenn es darum geht, zu verstehen, was das heißt, das in einer Organisation auch zu tun, dann muss man immer viel erklären. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen unsere Aufgabe als UX-DesignerInnen, dass wir in Organisationen auch immer wieder erklären müssen, was wir tun, warum wir das tun und wie das funktioniert. Und das war bei der Telekom dann auch wirklich erfolgreich. Also wir haben da auch viel getan, dass wir immer mehr in Projekte eingebunden wurden und dort dann auch unsere Rolle als UX-Designer spielen konnten.
Das ist ein sehr spannender Punkt, den du ansprichst, dass UX verstanden wird. Ja, wir sagen immer, ist noch nicht in allen Unternehmen hat UX den Stellenwert, den es verdient, und auch es herrscht noch nicht überall das Verständnis des Business Impacts, den auch UX-Design hat, den ROI, den gutes UX-Design hat. Kannst du vielleicht ein bisschen mit uns teilen, du hast ja, wie du schon gesagt hast, sehr viel Erfahrung. Wie schafft man es, dass in einer Organisation das Thema UX-Design verstanden wird und alle verstehen, was der Wert auch guten UX-Designs ist?
Ich glaube, so ein bisschen habe ich es gerade schon angesprochen. Ich glaube, dass man da auf verschiedenen Ebenen agieren muss. Das kommt so ein bisschen auf die Firma drauf an. Wenn es eine Firma ist, die eben standardisiert ist und viel mit Governance arbeitet, muss man als UXer auch in diese Governance-Themen rein. Auf einer operativen Ebene muss man aber, glaube ich, oder ist ein wertvolles Aktivität, die man machen kann und muss, diese Beispiele zu generieren, also gute, wirklich gute Arbeit im UX in einem Team zu machen, in der Produktentwicklung zu machen und darüber zu reden. Also das auch sichtbar machen. Und ich glaube, oder in meiner Erfahrung ist es so, dass uns das manchmal ein bisschen schwer fällt. Wir machen halt gute Arbeit, arbeiten viel mit den Nutzern, wissen viel über sie und bringen das gut in ein Produktteam ein und das Team zieht dann auch mit und der PO versteht das dann auch. Aber außerhalb des Teams kriegt es dann manchmal keiner mit, was da eigentlich geleistet wurde. Und darüber zu reden, das zu zeigen, diese Success-Stories oder wie das dann auch immer genannt wird, zu generieren, darüber zu reden und das mit anderen zu teilen, dass da eben auch ganz pragmatisch verstanden wird, aha, ach so ist das mit dem User Research, weil oft begegnet man ja der Argumentation, wir haben keine Zeit für User Research. Wir können nicht Wochen und Wochen da irgendwie Analysen machen, ohne dass wir Ergebnisse haben und wir brauchen Quick Wins und all diese Dinge. Und dann darüber zu reden ist das eine, aber es einfach mal zu zeigen und in einem Projekt anzuwenden und dann auch vielleicht so ein bisschen die Ängste zu nehmen, dass User Research nicht Wochen und Wochen und Wochen dauert und kein Ergebnis dabei rauskommt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und dann eben aber auch die Zwischenebene, was ich gerade schon so ein bisschen angedeutet habe mit der Transformation auf so einer Prozessebene. Was meine ich damit? Wenn definiert ist, wie ein Projekt aufgesetzt wird oder wie ein Produkt entwickelt wird und man da in diesem Prozess, in diesen Vorgehensweisen jetzt sagt, wir iterieren, wir bauen einen Prototypen, den wir nochmal mit Nutzern vertesten. Also wir müssen das mit einbauen in den Prozess. Oder wie wir auch Erfolgskriterien definieren oder überhaupt, wie wir auswählen, welche Projekte wir machen. Jede Firma, egal wie groß sie ist, muss priorisieren. Also es ist immer eine Frage von, man hat eigentlich mehr Dinge, die man machen möchte oder machen könnte, als man machen kann. Wie wähle ich jetzt aus, welche Projekte ich mache, welche Produkte ich entwickle? Gehe ich da nach Nutzerwert oder Value für den Anwender, für den Kunden? Oder gehe ich nach anderen Kriterien? Also, dass ich sage, ich gucke mir nur finanzielle Zahlen an oder andere Themen. Das sind ja Veränderungen auf einer Organisationsebene. Und das muss man, glaube ich, als UXer auch irgendwann da dran gehen und sagen, der Wert, den wir für den Kunden potenziell schaffen können mit einem Produkt, ist auch ein Auswahlkriterium, ob wir das Produkt überhaupt entwickeln.
Ich glaube, du hast jetzt echt einige Punkte angesprochen, die bei mir gleich irgendwie drei Fragen hervorgebracht haben. Also ich glaube grundsätzlich so ein Kommentar von meiner Seite, ich finde es immer noch eigentlich sehr interessant, dass ja diese Unklarheit oder dieser Weg, dass man sagt, okay, für was brauchen wir Research, müssen wir wirklich nochmal einen Test machen etc., dass das, für mich ist das immer noch so paradox, dass das im Digitalen immer noch überhaupt in Frage gestellt wird, weil wenn man sich vorstellt, dass irgendwie ein medizinisches Gerät gebaut wird, industriedesignmäßig, dann ist es, da wird gar nicht darüber gesprochen, ob das nicht vielleicht getestet werden soll oder so. Wenn ich ein Haus baue, brauche ich auch zuerst mal einen Plan oder mal ein Modell bauen oder irgendwie mal schauen, was geht ab. Also überall wird irgendwie getestet und Dinge werden gebaut, aber im Digitalen ist es oft immer noch so, dass halt das in Frage gestellt wird, ob man das denn wirklich braucht, ja. Und eine Sache, die ja auch dazu kam, weil wir in unserer Vergangenheit auch mit einigen Unternehmen aus der Medizinbranche zusammengearbeitet haben, ist natürlich, dass die, da ging es um ein größeres Medizinprodukt, dass teilweise natürlich auch die Käufer, die Ärzte, die Ärztinnen aus einer Praxis natürlich irgendwann auch an den Punkt gekommen sind, dass sie gesagt haben, wenn sie ein teures Medizingerät für 80.000 Euro kaufen, dann gehen sie davon aus, dass die Software drauf mittlerweile auch schon so irgendwie sich verhält wie ihre Smartphone-Apps. Und das ging ja immer weiter auseinander und dementsprechend hat das natürlich auch einen riesen Druck ausgeübt auf Unternehmen zu sagen, okay, passt, wir investieren jetzt auch sehr, sehr viel Geld auch in die Software, die drauf ist, die davor ja nur irgendwie vielleicht einen Nutzen erfüllt hat. Und dann, das ist genau der Spagat, von dem du sprichst, zwischen diesem technischen Usability Engineering hin zu, okay, wir müssen hier wirklich mehr Richtung User Experience, das muss sich wirklich auch für die Leute anfühlen wie ein, wie eine App, das muss begeistern, das muss Spaß machen. Und das führt natürlich dazu, dass man dann eben auch da mehr Budget locker gemacht hat, um eben die Dinge da mehr im Detail herauszuarbeiten.
Was ich an der Stelle interessant finde, ist, wenn wir über Kunden sprechen, dass wir also ein Produkt für Kunden entwickeln, dann haben wir da eher einen Willen und ein Verständnis für, dass der Kunde oder die Kunden das irgendwie gut finden müssen, weil dann hat man im Zweifel Konkurrenzdruck und wenn das nicht gefällt, dann nutzen die Nutzer halt was anderes. Was man leider aber manchmal dann hört als Argument, wenn es Software ist, die für die eigenen Mitarbeiter entwickelt werden. Also reden wir da über große Enterprise-Software oder Office-Anwendungen oder auch Tools, die man braucht, um intern die Budgetplanung zu machen oder das Projekt zu planen. Wenn man dann kommt mit User Experience, vor allen Dingen in Firmen, ich sag mal, die jetzt von ihrer Reife her noch auf den unteren Stufen sich bewegen, dann kommt als Argument, ja, die Mitarbeiter brauchen sich ja nicht begeistern, die brauchen ja hier keinen Spaß bei der Arbeit, die sollen ja ihre Aufgaben erledigen. Und das finde ich immer ein bisschen, vielleicht hat es auch was mit der Übersetzung von Joy of Use ins Deutsche zu tun, dass es da nicht um Spaß geht, sondern letztendlich darum, dass wir ja alle keine digitalen Produkte entwickeln wollen, um Leute zu quälen und denen die Arbeit schwer zu machen und sie zu frustrieren und Funktionen zu verstecken, dass sie minutenlang danach suchen müssen. Das wollen wir ja nicht. Also es geht ja schon darum, auch hier Lösungen zu bauen, um Menschen ihre Arbeit zu vereinfachen oder mal pauschal und ein bisschen plakativer ihr Leben besser zu machen, zumindest im beruflichen Alltag. Und das finde ich dann immer schwierig, wenn dann dieses Argument kommt, ja, die Kunden, die können ja wählen, ob sie das Konkurrenzprodukt nehmen, aber unsere Mitarbeiter, die können ja gar nicht wählen. Also deswegen ist das in dieser User Experience Teil nicht so wichtig. Das finde ich fatal, weil wir alle wissen, Employee Experience ist ein Thema, ist ein wichtiges Thema. Und wenn Mitarbeitende, die Budgetplanung macht sowieso schon keinen Spaß, also wenn man jetzt Projektleiterin ist, dann ist Budgetplanung halt etwas, was ich machen muss. Okay, gut, aber Spaß habe ich dabei nicht. Wenn ich dann auch noch eine Software habe, die, weil ich sie sowieso nur, sagen wir mal, 2-3 Mal im Jahr benutze, weil Budgetplanung macht man halt quartalsweise und ich jedes Mal wieder überlegen muss, wie muss ich nochmal filtern, damit ich mein Projekt sehe und wo ist jetzt nochmal die Übersicht? Wie trage ich hier was ein? Und dann frage ich einen Kollegen, du sag mal, kannst du mir nochmal helfen? Ich weiß gar nicht mehr, ich kann hier das Feld gar nicht beschreiben. Wieso kann ich da nichts eintragen? Und der mir dann sagt, ja, du musst ja in den Bearbeitungsmodus wechseln. Und ich, ach ja, stimmt, das war bei der Software ja so, dass die einen Bearbeitungsmodus hat. Ja, danke, dann habe ich seine Zeit geklaut, ich habe Zeit verloren. Das Ganze ist ineffizient und einfach nur mühsam. Und das wird oft nicht gesehen, wenn man auch nach Return on Invest fragt. Haben wir ja eben kurz angeschnitten, das Thema, wie berechne ich da jetzt ein Return on Invest? Ganz schwierig. Logisch lässt sich das erschließen. Ein Mitarbeiter, der weniger behindert wird durch eine Software, kann sich wieder mehr auf seine Arbeit konzentrieren und auch Wert schaffen fürs Unternehmen. Aber das kann man schlecht berechnen, ne? Das lässt sich auch nicht gut in Zahlen fassen. Aber es ist ein wichtiges Element und ich glaube, dass man dass das so ein bisschen bewusster geworden ist. Weil Daniel, du hast auch gerade angesprochen, die Nutzer stellen andere Anforderungen, weil sie es aus ihrem privaten Bereich gewohnt sind, Software zu benutzen oder Apps oder Technologie zu benutzen, die sie begeistert. Und dann erwarten sie das ein Stück weit eben auch, fangen sie an, diese Erwartungen auch an die Software zu stellen, die sie dann im beruflichen Alltag nutzen müssen.
Ja, ich glaube aber tatsächlich, dass sich das ändert. Also aus meiner Erfahrung jetzt oder aus unseren Erfahrungen auch aus diversen Branchen, mit denen wir zusammenarbeiten, grundsätzlich der Drang und auch der Drive, interne Produkte, B2E, voranzutreiben und da auch wirklich mehr darauf zu achten, wie arbeiten denn meine ganzen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wo kommt es denn hier zu Bottlenecks, was sind denn diese Workarounds, die sie machen müssen, um ihre Ziele zu erreichen und diese Workarounds dann mal sichtbar zu machen, da habe ich schon das Gefühl, dass da viel mehr Awareness dafür gibt. Aber du hattest auch am Anfang nochmal drüber gesprochen, generell diesen Wert von Research und überhaupt die Themen da aufzudecken und dass es schwerfällt, Transparenz dafür zu sorgen. Habt ihr da, keine Ahnung, diverse Events, die ihr intern vielleicht fahrt, um den Leuten grundsätzlich zu sagen, wo man herkam, was gemacht wurde, wie es jetzt besser wurde? Und habt ihr vielleicht auch eben in diesen Prozessen, wo es darum geht, dann mit den Leuten zu sprechen, tiefe Interviews zu führen, sind da teilweise auch Leute aus dem Management oder andere Stakeholder dabei? Weil das hatten wir als Agentur immer sehr gut wahrgenommen, dass wenn die Leute mal wirklich dabei sind, wenn jemand sagt, naja, ist eigentlich für mich ist es hier kompletter Wahnsinn, ich brauche hier 3 Stunden, um diesen Task zu erfüllen und 2x stürzt die Software ab, wenn die das wirklich mal so live erleben, diesen Pain, wenn das jemand sagt, kommt das einfach nochmal ganz anders an da oben. Ja.
Das stimmt, das kann ich bestätigen. Ich glaube, diese Erfahrung haben wir alle mal gemacht, dass es dieses Hands-on-Erleben, wie die Nutzer mit der Software, die wir da gebaut haben, strugglen zum Teil, also welche Probleme sie da haben, dass das nochmal ein Augenöffner ist. Ich kann mich auch erinnern, ein Event, das war bei der Deutschen Telekom, da ging es um eine Software, die im Callcenter angewendet wurde. Und es gab dann jemanden, Manager, relativ weit oben in der Hierarchie, der gesagt hat, ich glaube, der war da neu in der Position und der gesagt hat, ich muss das mal verstehen, ich höre immer, dass die Usability da schlecht ist, beziehungsweise dass die Agenten im Callcenter, also die Kundenberater da sich beschweren. Das muss ich mir jetzt mal anschauen. Und dann ist er mal mitgekommen zu so einer Usability-Studie. Und was man ja sagen muss, in dem Fall gab es da natürlich auch so ein bisschen eine Hemmschwelle der Nutzer, ne, das dann auch wirklich mal auszusprechen und zu sagen, das ist hier eigentlich eher eine Hürde, die er mir hier baut mit dieser Software. Aber dadurch, dass wir da User Research gemacht haben und eben auch, ich sage jetzt mal, mit einem Interview-Leitfaden gearbeitet haben und dann die richtigen Fragen gestellt haben, kam das einfach zutage. Und dieser Manager war geflasht hinterher. Also der hat das sich nicht vorstellen können, was es bedeutet im Callcenter. Du hast einen Kunden am Telefon, zu dem du ja natürlich höflich bist und hörst und mit dem sprichst. Also du willst ja eine gute Kommunikation mit dem Kunden und gleichzeitig sitzt du aber vor 2 Bildschirmen, weil da 3 Systeme gleichzeitig auf sind, in denen du dann deine Informationen zusammensuchen musst über den Kunden, welchen Vertrag hat der, was kann ich dem jetzt anbieten, welche Endgeräte gibt es dazu, und das war alles in einem anderen System jeweils. Und damit dann zu handeln und gleichzeitig ein gutes Verkaufsgespräch zu führen, das ist eine wahnsinnig anstrengende Aufgabe. Und wenn man da nicht die guten Tools hat, dann kann auch dieses Kundengespräch entsprechend nicht so gut sein, wie es vielleicht sein könnte. Und das war ein super Erlebnis und da sind dann auch Sachen danach passiert. Also wir haben dann noch ein Projekt machen können, was dann gezielt darum ging, da für die Anwender in den Callcentern Sachen zu verbessern. Also ja, ich kann das bestätigen, das muss man immer wieder machen. Manager haben leider nicht immer so viel Zeit, sowas auch mal zu machen und zu sagen, ich gehe mal einen Tag dahin, wo die Kunden sitzen. Dann muss man vielleicht mit Videos arbeiten, mit Highlight-Videos und wenigstens vielleicht mal in einem Meeting es schaffen, dieses Highlight-Video zu zeigen, was dann auch schon ein Augenöffner ist. Oder eben auf andere Art und Weise dieses Nutzerfeedback auch dahin zu bringen, wo die Entscheider sitzen und es auch ein Stück weit zu ihrem Pain zu machen. Also dass auch sie verstehen, dass das so nicht gut ist und es eben erfahrbar zu machen. Das ist schon ganz, ganz wichtig, ja.
Ich habe gesehen, dass du ja an der Humboldt-Universität in Berlin User Experience und Change Management lehrst als Guest Lecturer.
Das ist bei der ATOP, ja.
Genau. Das finde ich natürlich besonders spannend, diese Kombination, weil wir sprechen ja auch, wenn wir über User Experience Design, die Wichtigkeit in Unternehmen oder dem Thema noch mehr Sichtbarkeit zu verleihen, es ist ja am Ende auch ein Change-Prozess, an dem wir mitarbeiten sozusagen, ja. Und im Prinzip arbeiten wir auch bottom-up, sagen wir immer, an der Digitalisierung mit, weil das, was wir im UX-Design machen oder wenn dann auch in der Zusammenarbeit mit der Softwareentwicklung, die Prozesse, die Methoden, New Work-Ansätze, all das üben wir ja sozusagen im Kleinen und das kann ja dann auch theoretisch alles, was man dort lernt, Best Practices kann ja dann auch skaliert werden auf ein ganzes Unternehmen und so dann nach und nach auch andere Bereiche vielleicht digitalisieren, inspirieren, wie man digitalisieren kann. Und dementsprechend finde ich, ist das auch immer ein bisschen Change Management, was wir so betreiben, wenn wir dann die neueste Software einführen von weiß ich nicht, von damals noch Adobe, irgendwann da mal jetzt heute auf Figma wechseln, was sehr stark geprägt hat, wie Design und Entwickler zusammenarbeiten, ja, was ja ein riesen Digitalisierungsthema auch ist. Also was sind denn die Kernpunkte, die du dann am ATOP dann da auch lehrst, wie User Experience und Change Management zusammen gedacht werden sollten wahrscheinlich?
Wenn wir über Change Management generell sprechen, dann glaube ich, ist UX, User Experience Design und was wir machen, an zwei Stellen eigentlich relevant. Das eine ist, was du angesprochen hast, wenn wir eine neue Software einführen, verändern wir oft die Arbeitsweise der Nutzer an der Stelle. Also irgendwas, was vorher vielleicht mit teilweise noch papierbasiert gemacht wurde, wird jetzt auf einmal digitalisiert und wir verändern den Arbeitsprozess der Anwender. Und das müssen die auch akzeptieren, das müssen die auch wollen und verstehen, dass das jetzt besser ist. Glauben wir ja, dass das besser ist, ne? Weil wenn man was auf Papier dokumentiert, dann kann man vielleicht hinterher nicht mehr richtig lesen, was man da geschrieben hat, die Datenqualität leidet und so weiter. Die zweite Ebene, auf der UX-Design aber auch oft ein Change ist, ist eben die Arbeitsweise bei der Produktentwicklung, also bei der, wie wir digitale Produkte bauen. Und du hast angesprochen, dass auch die Disziplin oder die Arbeitsweise von UX sich verändert hat. Das ist vielleicht sogar die dritte Ebene, wie wir selber arbeiten. Und wenn ich da so zurückschaue, wie sich das für mich verändert hat, von Usability Engineer, was so einer meiner ersten Titel war, zu User Experience Design, was ja ganz stark zusammengewachsen ist, ist, was früher so zwei Lager waren. Auf der einen Seite hatte man die Leute, die Konzeption gemacht haben, die User Research gemacht haben, gerne mal Sozialwissenschaftler, Psychologen und andere Disziplinen. Und auf der anderen Seite hatte man die Visual Designer, Industriedesigner. Und da gab es ja, habe ich so wahrgenommen, früher tatsächlich ein bisschen Grabenkämpfe, weil das Verständnis füreinander nicht da war. Also die Konzepter haben die Visual Designer so als, ja, die designen tolle Sachen im Wolkenkuckucksheim, die gar nicht umsetzbar sind. Und die Designer haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, wie visuell unästhetisch die Sachen sind, die da vorgeschlagen wurden. Das hat sich geändert, Gott sei Dank. Und heute ist man als UX-Designer vor allen Dingen, wenn man ein bisschen generalistisch unterwegs ist, ja in beidem gut. Ich glaube nicht an Einhörner, ich glaube nicht daran, dass es jemanden gibt, der wirklich alles perfekt kann. In meiner Erfahrung ist es so, dass jeder so sein Spezialgebiet hat, wo er oder sie besonders talentiert ist und gut drin ist, aber trotzdem so im Sinne von Generalist sein, das kann schon ganz gut funktionieren. Also das ist zusammengewachsen und das ist vielleicht die dritte Art der Transformation. Auch UX im agilen Umfeld ist was anderes als UX im Wasserfall, wie es vielleicht früher oder in manchen Firmen auch heute noch der Fall ist, wie gearbeitet wird. Also viel Change auf vielen Ebenen und Change bedeutet ja auch immer, es sind ja Menschen davon betroffen. Also wir reden jetzt hier über Prozesse und Produkte, aber letztendlich sind es Menschen, die diesen Change mitmachen müssen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Aufgabe, die wir auch ein Stück weit als UX-Designer unterstützen können, dadurch, dass wir eben als von Hause aus bringen wir ja Empathie mit für die Menschen, mit für die wir etwas designen. Und da eben auch zu sagen, wie verändere ich jetzt etwas für diese Anwender, dadurch, dass ich eben jetzt, sagen wir mal, eine Software zur Verfügung stelle, mit der nicht mehr auf Papier dokumentiert wird, sondern in der Software. Wie transportiere ich das? Wie helfe ich den Leuten da onzuboarden, wie man neudeutsch sagt? Also zu lernen, mit dieser Software auch umzugehen. Wie schaffe ich Akzeptanz dafür? Das sind ja Dinge, die wir können. Und das anzuwenden jetzt auch auf die anderen Ebenen. Also wie verändere ich jetzt Arbeitsweisen für meine Kolleginnen und Kollegen? Wie nehme ich die da mit? Wie erkläre ich denen das? Wie bringe ich ihnen bei, dass das jetzt keine Bedrohung ist ihres Arbeitsplatzes und dass es okay ist, vielleicht auch mal Sachen auszuprobieren, die nicht sofort funktionieren, weil es ja vielleicht etwas Neues ist. Und dann zum Beispiel sowas wie User Journey Mapping mal zu machen. Hat man vielleicht vorher im Team nicht gemacht. Und diese Methode einzuführen und zu sagen, probiert es doch mal aus. Lasst uns doch mal einen Workshop machen, wo wir mal anfangen, eine User Journey aufzumalen. Und wir fangen da vielleicht ganz einfach an mit Annahmen, die wir darüber haben, wie Nutzer arbeiten. Und lasst es uns einfach mal aufmalen. Und dann werden wir ja sehen, wie gut das klappt. Und dann klappt es in der Regel auch gut. Also wenn die Leute das dann machen und sich trauen, dann kommt in der Regel da was Gutes bei raus. Und dann sagt man so, und jetzt lasst uns das mal zum nächsten Schritt führen und jetzt überprüfen wir mal unsere Annahmen mit echten Nutzern. Lasst uns mal mit echten Nutzern sprechen. Ist das so, wie ihr arbeitet? Und dann laden wir die mal dazu ein und machen mit denen eine Iteration mit der User Journey. Und dann erleben die Leute, dass das geht und dass das sogar Spaß macht und dass da Aha-Erlebnisse entstehen und sie sagen, ach so, das wusste ich ja gar nicht. Ach, ihr arbeitet da auch noch mit einem anderen Tool, das kannte ich gar nicht. Ja, Mensch, dann was heißt das denn für uns? Und ja, genau. Also ich glaube, dass wir als UX-Designer über Methoden verfügen und auch über Skills, die es uns ermöglichen, diese Transformation nicht nur auf das Produkt zu unterstützen, sondern eben auch auf anderen Ebenen.
Lass uns mal von der Flughöhe ein bisschen runterkommen und das Garagentor zu deiner Werkstatt öffnen. Wie kann ich mir das vorstellen? Welche Leute sitzen da? Wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Ungefähre Größe, Designer, Entwickler. Wie kann ich mir das vorstellen? Sind da Mediziner? Wie arbeiten die zusammen? Gib uns einen Einblick in das Daily Business, wenn wir die Werkstatt jetzt öffnen würden.
Ja, in meinem Team sitzen UX-Designer und Designerinnen an verschiedenen Standorten. Wir sind ein bisschen verteilt über verschiedene Regionen und die sind alle integriert in ein Produktteam. Und wir sind ja als Chapter organisiert. Es gibt noch andere Chapter in der Firma, zum Beispiel das Engineering Chapter, ein Data Science Chapter und ein Agiles, also mit den Agile Master und Scrum Leuten. Und die stellen eher das Team zusammen. Und der Product Owner kommt aus dem Business. Das heißt, da stellen wir sicher, dass das, was wir dann entwickeln, eben ganz, ganz nah am Business auch passiert. Und die Designer, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, in der Regel ist ein Designer oder eine Designerin im Team. Und die machen vom User Research über die Konzeption bis zum finalen Design alles. Wir sind gerade auch dabei, ein Designsystem zu entwickeln. Wir haben einen neuen Brand bekommen Anfang des Jahres und jetzt haben wir natürlich die Aufgabe, auch diesen Brand in unseren Produkten anzuwenden und haben deswegen uns entschieden, ein Designsystem zu bauen, weil man diese Effizienzen ja einfach heben muss und man nicht in jedem Produkt irgendwie anfangen kann, sein eigenes Süppchen zu kochen. Und die Designer arbeiten in der Regel so, dass sie sehr eng mit dem Produktmanager oder mit dem Product Owner zusammen die Anforderungen verstehen, also um was geht es hier eigentlich, eine Produktvision mitentwickeln und dann entsprechend den User Research dazu machen und sehr eng in einem agilen Team eben mit dem Frontend-Entwickler dann auch anfangen zu überlegen, wie kann das Produkt aussehen. Und wie wollen wir das umsetzen? Was bei uns jetzt nochmal eine ganz besondere Komponente hat, also auch im Vergleich zu den Firmen, in denen ich vorher gearbeitet habe, die Anwendung, um die es geht, da geht, also wenn ich jetzt mal ein Beispiel nenne, wenn wir eine Software für Laboranten entwickeln. Da wird ein chemischer Prozess, also ein chemisches Experiment gemacht. Und wir als UX-Designer haben, ich sage jetzt mal salopp, keine Ahnung von Chemie oder Biochemie und was da gemacht wird und die ganzen Fachbegriffe. Und das ist schon eine Herausforderung für einen UX-Designer, sich in diese Materie einzuarbeiten. Und deswegen ist es so wichtig, dass der Product Owner eben aus dem Business kommt. Und oft gibt es dann auch noch sogenannte Subject Matter Experts, andere Kolleginnen und Kollegen, die halt als Technician, also Techniker, arbeiten und dann eben auch sagen, erklären, was sie da tun und was das bedeutet. Das ist ganz wichtig für uns als UX-Designer, weil man sich nicht so schnell mal eben da rein versetzen kann in die Materie. Das ist sehr herausfordernd und macht's aber auch super spannend. Also das, finde ich, macht auch so ein bisschen unseren Job ja aus, dass wir an der Stelle immer wieder die Möglichkeit haben, was Neues zu lernen und in so neue Themen reinzugehen. Dann gehen wir auch in die Labore, schauen uns an, wie da gearbeitet wird. Und ich kann mich an ein Erlebnis erinnern, da ging es tatsächlich auch um so eine Dokumentationsfrage. Also die Experimente müssen ja dokumentiert werden. Und wie wird das eigentlich gemacht in so einem chemischen Labor? Da darf kein Computer genutzt werden. Der Computer steht außerhalb des chemischen Labors. Das heißt, derjenige, der das Experiment macht, muss eigentlich immer, wenn er was dokumentieren will, rausgehen in den anderen Raum, dokumentieren und wieder zurückgehen in das Labor. Aber das geht ja nicht so einfach, weil man trägt ja Schutzkleidung im Labor. Du trägst eine Schutzbrille, du trägst eventuell eine Kappe, du trägst Handschuhe, du trägst einen Kittel. Das legst du alles ab, dann gehst du an den Computer, machst deine Dokumentation, dann gehst du zurück und ziehst das alles wieder an. So, und wenn das jetzt ein paar Mal passiert, kann man sich schon vorstellen, wie viel Spaß das macht. Und dann gibt's natürlich Workarounds. Also man notiert mal eben was auf dem Zettel, damit man nicht rausgehen muss. Und dann hat man am Ende des Tages mehrere Zettel und muss dann diese Dokumentation nacharbeiten. Wenn man Nutzer interviewt aus der Ferne, dann ist das nichts, was die einem erzählen, weil das eigentlich so nicht sein soll. Man muss also dahin gehen und sich das angucken und mit den Nutzern auch sprechen und das sehen, wie sie das tun. Und wenn man dann ins Labor kommt und sagt, warum hängen denn hier diese ganzen Post-its an der Wand? Ja, das ist halt weil. Und genau, also das versuchen wir dann auch immer zu tun, möglichst nah da zu sein, wo die Anwender dann unsere Software nutzen. Und das ist nicht nur eine Sache, die der UX-Designer machen muss, sondern jeder aus dem Team sollte das tun, weil die Lösung für so ein Problem, was ich gerade beschrieben habe, ist ja nicht nur etwas, was der UX-Designer oder die UX-Designerin leisten kann, sondern in dem Fall ist es einfach ein mobiles Endgerät, dass man den Laboranten dann zur Seite stellt, dass sie sehr wohl dann im Labor nutzen können. Und darauf läuft dann eine Software, mit der sie dokumentieren können. Und zu solchen Lösungen kommt man halt, wenn man als Team versteht, was das Problem der Nutzer ist und dann ja da eben auch eine Lösung bauen kann, die dann wirklich hilft.
Stichwort Team jetzt nochmal, genau in den Situationen, auch durch Remote Work jetzt, verschiedenste Fachbereiche, die zusammenarbeiten, vielleicht auch verschiedene Seniority Levels, die da miteinander zusammenarbeiten an diesen Themen. Hast du ein paar Beispiele, wo du sagst, naja, das hat vielleicht früher war das nicht so einfach, zu Reibungen geführt, dann haben wir irgendwie das gemacht, jetzt arbeiten wir viel besser zusammen, genau.
Also, dass es vorher etwas gab, was nicht so gut funktioniert hat, da habe ich jetzt kein Beispiel für. Es ist ja bei uns so, dass dadurch, dass die ganzen Teams zum Teil auch verteilt arbeiten, also ein Produktteam sitzt nicht unbedingt, ist nicht co-located, ist nicht unbedingt immer an einem Standort. Manchmal ja, aber nicht immer. Vor allen Dingen die UX-Designer, wenn die dann, ich sag mal, ein Jahr lang ein Produkt unterstützt haben und dann ins nächste Produktteam gehen, dann sitzt das halt woanders. Aber man kann jetzt nicht immer nur, wenn ich jetzt in Ingelheim einen UX-Designer habe, dafür sorgen, dass immer alle Produkte, die jetzt gerade einen UX-Designer brauchen, auch in Ingelheim sind, sondern dann ist vielleicht mal eins in den USA und dann muss das Produkt in den USA dem Team das unterstützt werden. Also insofern ist Remote bei uns auch schon vor der Pandemie, die ja viel Remote Work überhaupt ermöglicht hat, eine Realität gewesen. Und insofern habe ich dieses Thema von, oh, da hat sich jetzt ganz viel verändert und das hat am Anfang nicht gut funktioniert und dann haben wir was erfunden und dann hat es besser funktioniert. Das habe ich jetzt nicht als Beispiel.
Okay, vielen Dank. Lass uns doch dann doch nochmal ein bisschen Flughöhe gewinnen. Generelles Thema UX Maturity hattest du auch schon mal angesprochen. Erzähl uns doch, wie du zu Böhringer und Ingelheim gekommen bist, wie vielleicht da das Maturity Level war, wo wir jetzt stehen und wo es vielleicht hingehen wird in nächster Zeit.
Als ich bei Böhringer Ingelheim in die IT gekommen bin, ist das UX Chapter ganz neu gegründet worden. Also es gab dann schon die anderen Chapter, das Agile, das Data Science und das Engineering Chapter. Und für das UX Chapter hat man halt ein bisschen länger noch gesucht und bis man mich dann gefunden hat. Und deswegen war das dann in der Reihenfolge sozusagen das Letzte, was dann entstanden ist. Und die UX-Designerinnen und Designer, die waren vorher in den Produktteams integriert und man hat sie dann zu dem Team zusammengeführt. So, das heißt, eine Aufgabe war, aus diesen einzelnen Individuen jetzt ein Team zu entwickeln. Und UX wird aber nicht nur an dieser einen Stelle gemacht, sondern es gibt ja auch noch andere Leute im Unternehmen, die UX-nah arbeiten und da die Connection herzustellen und zu sagen, wir arbeiten ja alle an ähnlichen oder gemeinsamen Themen, lasst uns das doch mal gemeinsam machen und lasst uns doch mal schauen, wie wir da auch das, was wir machen in den Produkten, noch besser machen können. Weil die UX-Maturity der Firma, ich meine, wenn man das Chapter gerade erst gebildet hat, dann kann man jetzt auch nicht davon ausgehen, dass die Firma schon viel, viel Erfahrung damit hat, wie das eben ist, UX in Projekten anzuwenden, also UX-Arbeit in Projekten zu machen. Und das ist auch eine Aufgabe für uns als UX-Designer, das immer wieder ins Unternehmen zu tragen und das den Kollegen zu zeigen und zu erklären, was das eben bedeutet, User Research zu machen, zu konzipieren, zu iterieren, sich Feedback einzuholen und so weiter. Und das Management hat das auch verstanden, dass User Experience wichtig ist. Also das ist ein wichtiges Thema, das auch top-down getrieben wird. Also wir reden ja immer von top-down und bottom-up und was ist jetzt eigentlich wichtig und was ist sozusagen der Schlüssel zum Erfolg? Muss man mehr bottom-up machen, wenn man User Experience Maturity vorantreiben will oder muss es top-down sein? Und in meiner Erfahrung braucht es beides. Wenn nur das eine da ist und das andere fehlt, dann ist es sehr, sehr schwer. Und jetzt haben wir hier eben das Glück, dass das Management das verstanden hat und eben das auch möchte. Und deswegen haben wir verschiedene Initiativen, an denen wir arbeiten. Und da zum Beispiel ein Thema ist natürlich das Designsystem, das hatte ich eben schon mal kurz angesprochen, aber auch sowas wie UX-Metriken. Also wie messe ich den UX-Erfolg in meinem Produkt? Das ist ja gerne mal hört man dann sowas wie, naja, man muss halt die Nutzer nach ihrer Zufriedenheit fragen, man macht ein NPS oder sowas. Und wenn der NPS gut ist, dann ist auch die User Experience gut. Das ist ja viel diskutiert. Reicht das aus, ja oder nein? Ist das eine Metrik, die mir hilft oder nicht? Mir als UX-Designerin hilft sie ja nicht so viel, weil ich nicht weiß, wenn die User Experience oder wenn der NPS runtergeht oder die Satisfaction schlecht ist, woran es liegt. Also muss ich ja andere Metriken heranziehen. Und da haben wir eben uns Gedanken gemacht, wie kann man jetzt einem Team helfen, eine Metrik oder eine Kennzahl zu finden, die dem Team hilft, zu verstehen, was sie als nächstes tun müssen. Und was wir da machen, ist, wir fragen die Teams, was ist denn dein Produktziel oder welche Ziele willst du denn mit deinem Produkt erreichen? Willst du zum Beispiel einen Prozess effizienter machen? Oder geht es darum, die Qualität der Daten, die verwendet werden, zu verbessern? Oder geht es darum, Fehler zu vermeiden und so weiter? Und dass man dann sagt, da setzen wir dann an mit der Metrik und überlegen, okay, wie kannst du das denn messen? Was ist denn ein Indikator dafür, ob sich jetzt ein Prozess verbessert hinsichtlich der Effizienz? Willst du Klicks zählen? Willst du Zeiten messen? Natürlich auch Nutzerfeedback einholen. Dafür muss man den Prozess kennen. Dafür muss man wissen, wo fange ich denn an zu messen, wenn ich jetzt sage, ich will die Zeit messen. Ab wann läuft denn der Prozess? Wann endet er? Das ist nicht so einfach. Und da einfach mal hinzugehen und sich diese Arbeit zu machen und das zu überlegen und eine gute Metrik zu definieren, ist, glaube ich, auch ganz wichtig, um dann gezielt Maßnahmen zu ergreifen, die das Produkt entsprechend dann auch verbessern. Und ich kann das, wenn ich das kontinuierlich messe, sehen, werde ich da jetzt besser oder nicht. Also eher so im Sinne einer Fortschrittsmetrik, die mir eben hilft zu entscheiden, muss ich jetzt nochmal was anders machen in der Produktentwicklung. Das sind so Maßnahmen, die wir auch ergreifen, um auf der UX-Maturity-Ebene Verbesserungen zu erzielen, also da die Reife zu erhöhen. Und als letztes ein Thema, das ganz, ganz wichtig ist, ist das, was man so als Education bezeichnet oder eben das Vermitteln von Wissen darüber, was UX ist und wie es geht und welche Methoden wir einsetzen und warum. Über die UX Academy stellen wir sowohl Lerninhalte bereit über die unterschiedlichsten Themen, die es im UX-Bereich gibt. Also zum Beispiel, wie mache ich ein gutes Interview? Wir wollen dann auch Templates bereitstellen für die Kollegen. Wie stelle ich mir einen guten Leitfaden zusammen? Welche Fragen stelle ich? Wie lang sollte so ein Interview sein? Wie dokumentiere ich es? Was mache ich mit den Ergebnissen, wenn ich sie gesammelt habe? Und andere Beispiele, wo wir glauben, dass Leute, die UX-nah arbeiten, ohne dass sie selber jetzt gelernte UX-Designerinnen oder Designer sind, aber trotzdem gute Arbeit machen können, die uns auch hilft. Und deswegen haben wir diese UX Academy und stellen da Inhalte zur Verfügung.
Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass selbst wenn ich ein sehr gut ausgebildeter UX-Designer bin, dass ich ja dennoch gerade im Medizin- und Pharmabereich durchaus einige regulatorische Anforderungen an das UX-Design habe. Und da ist natürlich entweder eine Academy mit diversen Informationen hilfreich, aber vielleicht kannst du auch kurz teilen, wie ihr das intern sicherstellt, dass genau diese Anforderungen dann auch berücksichtigt werden und die auch präsent sind.
Also regulatorische Anforderungen, die jetzt für uns im UX-Design einen Impact haben, einen Effekt haben, betreffen vor allen Dingen natürlich den User Research, also das Reden mit Menschen in unserem, ich sage jetzt mal, mit unseren Kunden, also mit Ärzten, Ärztinnen, mit Patienten, Patientinnen und so weiter. Denn das ist der Teil, der sehr stark reguliert ist. Als Pharmaunternehmen gibt es da bestimmte Vorschriften und Dinge, die ich darf und die ich nicht darf. Das muss man wissen. Und das stellt die Firma aber per se sicher. Das ist also jetzt nicht eine Aufgabe, die wir als UX-Designer oder ich als Chapter Lead habe, dass ich den Leuten das beibringen muss, sondern das ist eine geölte Maschine, dass Mitarbeitende eines Pharmaunternehmens genau wissen, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Das wird sozusagen auch zentral gesteuert, dass wir diese Regulatorien kennen. In der Praxis ist es aber eben auch wichtig, dass wir uns als UX-Designer dann austauschen, dass wir miteinander reden und sagen, okay, ich habe hier jetzt ein Projekt, da muss ich in den USA und in Kanada User Research machen. Hat jemand das schon mal gemacht? Könnt ihr mir erzählen, wie das geht? Wie habt ihr das damals gemacht? Manchmal müssen wir da mit Externen zusammenarbeiten und dass wir darüber reden, damit nicht jeder wieder bei Null anfangen muss. Das ist ganz, ganz wichtig. Dafür haben wir unser Forum, unsere Regelmeetings, in denen wir über solche Sachen sprechen, wo jeder auch dann seine Erfahrungen teilen kann. Und wir nutzen dann natürlich auch digitale Tools. Das heißt, wir legen solche Sachen dann auch ab, ob das jetzt in Whiteboard ist, auf dem wir dann arbeiten, oder unser Teams-Channel, sodass diese Informationen dann zur Verfügung stehen. Datensicherheit ist natürlich ein Riesenthema, ist ja für alle wichtig, aber für uns nochmal besonders, weil wir es eben auch mit besonders sensiblen Daten dann zu tun haben. Und da müssen wir dann sicherstellen, dass die Tools, mit denen wir nutzen, mit denen wir arbeiten, auch diesen Anforderungen genügen. Schlagwort, wo steht der Server? Welche auch legalen, also rechtlichen Anforderungen gibt es in dem Land, in dem der Server steht? Und ist das mit unseren Anforderungen compliant, ja oder nein? Da gibt es Gott sei Dank auch ein Team, das sich darum kümmert, das dann auch Verhandlungen mit dem Hersteller dieser Software führt, um sicherzustellen, dass die Datenschutzanforderungen eingehalten werden. Also das sind die Sachen, die wir, weil wir eben Pharma sind und weil wir ein großer Konzern sind, als UX-Designer spüren und dann auch damit zu tun haben, werden aber auch super unterstützt von den anderen Kolleginnen und Kollegen, deren Spezialgebiet das dann ist, sodass wir da ganz normal auch User Research machen können, eben unter der Maßgabe, dass Daten, die gespeichert werden, wirklich nur von den Leuten eingesehen werden können, die in dem Produkt arbeiten oder in dem Projekt, dass sie wieder gelöscht werden und so. Also ich sag mal, Anforderungen, die wir alle eigentlich haben, egal wo wir arbeiten, aber bei uns wird da eben auch besonders drauf geachtet.
Jetzt bist du ja neben UX Chapter Lead auch People Lead, wenn ich das richtig verstanden habe.
Das
stimmt. Und ich, bei allem, was du uns erzählt hast, wird, glaube ich, spürbar, wie sehr auch die Menschen bei dir auch im Fokus sind in deiner täglichen Arbeit. Ich meine, User Experience Design ist etwas, was man für Menschen, für Nutzende macht. Mhm. Aber es geht ja, und ihr macht dann auch noch Software für Menschen im Unternehmen, also für die Mitarbeitenden. Und am Ende ist es ja auch alles ein Innovationsthema, Innovationsmanagement. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen, was deine Funktion als People Lead ausmacht und dann vielleicht in dem Zusammenhang auch über die Innovationskultur bei Böhringer Ingelheim? Wie fördert ihr Kreativität und Innovation innerhalb des Unternehmens? Und wie stellst du sicher, dass alle jeden Tag ihren besten Job machen können und dabei auch noch glücklich sind?
Also People Lead bei uns heißt tatsächlich die fachliche Entwicklung, und fachlich für mich bedeutet auch immer überfachlich, also die persönlichen Kompetenzen, die ein Mensch hat. Ich habe eben mal kurz über Empathie gesprochen, wir reden da ja auch manchmal von Soft Skills. Also das alles zu entwickeln und zu schauen, wo hat jemand ein Talent und wie kann dieses Talent, diese Person das Talent am besten einbringen. Also es ist so ein bisschen meine Philosophie oder meine Art zu führen, dass ich mich fokussiere auf das, was eine Person gut kann und was ihr liegt. Und da zu schauen, wie kann die Person das am besten einbringen. Also es gibt einfach Leute, die sind richtig gut im User Research. Die haben ein Talent dazu, eine Gesprächsatmosphäre zu schaffen mit einem Nutzer, dass die Nutzer alles erzählen und man super Daten erheben kann. Aber die sind nicht so gut im Pixel-Perfect-Design. Das ist einfach dann nicht so deren Talent. Und dann zu sagen, wie kann ich ein Umfeld schaffen, damit die Leute ihre Talente einbringen können und auch selber wirksam werden. Also selber sehen, dass sie einen Beitrag leisten können, dass das, was sie machen, gut ist, dass sie Erfolge haben. Und das generiert ja Spaß an der Arbeit und Spaß an der Zusammenarbeit mit anderen. Und wenn dann mal was nicht funktioniert oder man was nicht kann, dann kann man jemand anders fragen, von dem man weiß, dass das kann. Oder aber man lernt es. Also man entwickelt sich dahin. Und der Anspruch an jemanden, ich habe gerade dieses Beispiel mit dem User Researcher, der vielleicht nicht so der perfekte Designer ist. Der Anspruch ist dann eben auch nicht, dass diese Person eine perfekte Designerin oder ein perfekter Designer wird. Weil das vielleicht dann einfach auch nicht das Interessensgebiet der Person ist. Und da eben zu schauen, was kann jemand, was möchte jemand, wo ist jemand gut drin, und das zu fördern und dann versuchen, da auch Projekte zu finden, wo genau das gefragt ist. Also wir haben ja auch manchmal Projekte, die sind wahnsinnig researchlastig. Da sind die ersten Phasen überhaupt nur Research, bis es überhaupt irgendwann mal zu einem Design kommt. Und dann eben zu gucken, ja, wen stecke ich dann in dieses Projekt? Also eine Aufgabe von mir ist eben auch, den Personen sozusagen Projekte zuzuordnen. Und dann versuche ich das zu berücksichtigen. Das geht natürlich nicht immer, ja, aber da zumindest drauf zu schauen und Feedback zu geben, wie etwas läuft oder nicht, was als Chapter Lead schwierig ist. Denn ich bin nicht in den Projekten drin. Das geht ja auch gar nicht, ne? Wenn ich 10 Leute im Team habe und die arbeiten in 10 Projekten und manchmal ist es sogar so, dass einer 2 Projekte macht, also dann habe ich 12 Projekte, die kann ich ja gar nicht im Detail alle kennen. Ich rede aber dann regelmäßig mit den Product Ownern und hole mir da Feedback ein und ich erlebe meine Leute ja auch in anderen Situationen. Ich habe ja eben erzählt, wir arbeiten ja auch noch an anderen Themen. Neben den Produktentwicklung arbeiten die Leute an so Sachen wie Designsystem, Metriken, Standards, Templates an dieser Academy. Und da erlebe ich dann ja auch, wie Leute sich einbringen in so Teamsituationen. Und da kann ich dann Feedback geben dazu, wo ich sehe, wo Stärken sind oder wo ich glaube, dass jemand sich noch entwickeln kann. Wir haben im Moment die Situation, dass wir 2 Junior im Team haben, ein Großteil der Leute ist so Intermediate und dann haben wir aber auch ein paar Senior-Leute, das heißt, da gibt es auch einen schönen Austausch zwischen Erfahrenen und den Jüngeren und das machen die auch unter sich, also das geht jetzt nicht immer alles über mich, sondern wir haben so eine kleine Mentorengruppe, da ist also ein Senior-Designer, der mit den Junioren und da haben wir auch noch Leute aus Nachbarteams, die sich für UX interessieren, zusammen. Und die treffen sich regelmäßig und besprechen bestimmte Themen, die sie sich vorgenommen haben. Und aus den Produkten oder Projekten, in denen sie arbeiten, bringen da Themen mit, besprechen die. Ab und zu ist es auch mal ein Buch, das sie dann lesen und sagen, hey, wir lesen jetzt mal in dem Buch ein Kapitel und sprechen darüber. Solche Sachen machen wir dann auch, dieses Lernen im Produkt oder im Projekt zu unterstützen. Also Learning by the Job sozusagen, ist dann da das Thema.
Und das Ganze natürlich immer mit dem Ziel, auch für die Zukunft gewappnet zu sein, weil sich alles ja immer in einer unglaublichen Geschwindigkeit verändert, sei es die Software, sei es die Anforderungen, sei es die Weltwirtschaft, was auch immer es ist. Zum Schluss wollen wir immer ein bisschen noch in die Zukunft schauen. Wie siehst du denn die Zukunft des UX-Designs in der Pharmaindustrie? Welche Entwicklung erwartest du in den nächsten 5 Jahren? 10 Jahre sind schon sehr hochgegriffen. Ja, schwierig, ja. Die Glaskugel hat keiner. Aber wo geht die Reise hin mit dem Fokus User Experience in der Pharmaindustrie?
Ich glaube, dass es immer wichtiger werden wird, auch vielleicht trotz des Trends, den man aktuell ja scheint beobachten zu können, dass UX im Moment eher wieder an Wichtigkeit verliert. Zumindest kriegt man den Eindruck, wenn man vielleicht den ein oder anderen Thread im Social Media liest, da wird von Krise des UX-Designs und so gesprochen. Das glaube ich nicht. Vielleicht wandelt sich nochmal der Titel oder wie wir da drauf gucken. Ich meine, UX hat sich, wenn man 20, 30, 40 Jahre zurückguckt, hat sich das immer entwickelt und diese Entwicklung wird auch weitergehen. Das Thema selbst, also gute Lösungen, digitale Lösungen zu bauen für die verschiedensten Anwendungsfelder, wird bleiben. Und auch in der Pharmaindustrie, die ja Produkte herstellt, also Medikamente, wo es jetzt erstmal schwer ist, so aus der Lameng heraus zu sagen, wie kann man da denn mit Digitalisierung unterstützen? Weil am Ende ist es ein Medikament, das zu einem Patienten muss, der es dann auch richtig einnehmen muss. Wo mache ich denn da Digitalisierung jetzt? Außer mal in der Zulieferkette oder in der Produktion selber. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, Patienten auch mit digitalen Lösungen zu unterstützen oder auch Therapiemöglichkeiten, die wir heute noch nicht kennen und auch noch nicht haben, aber durch die technologischen Möglichkeiten und durch die Veränderung hoffentlich auch in der Gesetzgebung. Der Medizinsektor ist ja auch stark reguliert, zum Beispiel E-Health, also dass ein Arzt oder eine Ärztin einen Patienten auch über einen Videocall sozusagen eine Patientensprechstunde machen kann. Das ist ja noch nicht so lange, dass wir das überhaupt können. Ne? Also das muss ja auch ermöglicht werden. Und diese Dinge werden sich ändern, ganz sicher. Und deswegen müssen wir auch als Pharmaunternehmen diese Digitalisierung verstehen und verstehen, welche Anwendungsfälle es für uns gibt in diesem Bereich Medikamentenentwicklung, aber auch auf der Patientenseite oder im Healthcare-Bereich mit digitalen Lösungen zu arbeiten. Das wird immer wichtiger werden. Und man sieht es ja auch, also nicht nur jetzt bei uns, sondern auch in anderen Pharmafirmen wird ja immer mehr in diese Richtung gemacht.
Jetzt mal die Pharma-Brille abgenommen. Gibt es Trends, Megatrends, die dich abseits von deinem Fokusgebiet noch umtreiben und beschäftigen?
Also ich würde schon an der Stelle auch nochmal das Artificial Intelligence das ist ja in aller Munde, also man kommt da ja gar nicht drum rum, mal in den Mund nehmen. Und das ist bei uns natürlich auch ein Riesenthema. Also wir haben eine riesen Community an Leuten, die sich mit Artificial Intelligence und Data Science beschäftigen. Das ist ein Thema, mit dem wir uns aus dem UX-Bereich auch beschäftigen, schon tun und noch viel, viel mehr in der Zukunft werden. Auch wieder auf zwei Ebenen. Also Artificial Intelligence spielt ja auch in den Tools, die wir benutzen, eine Rolle. Also wenn ich jetzt daran denke, ein Interview, das ich aufgenommen habe, mit Hilfe von AI, also Large Language Model, auswerten zu lassen und dann spuckt mir das sozusagen die Kernessenz aus dem Interview raus, ohne dass ich das selber alles transkribieren muss und nochmal an mir anhören muss. Also oder auch im Designbereich. Figma und andere Tools fangen an, mit AI zu arbeiten. Damit müssen wir uns auseinandersetzen als UX-Designer, was unsere Arbeit betrifft. Und wenn ich jetzt nochmal auf die Anwenderseite schaue, glaube ich, dass wir als UX-Designer eine Aufgabe haben, Technologien zu verstehen und zu verstehen, was sie in der Anwendung bedeuten und wie wir sie designen müssen. Also wenn ich ein Large Language Model benutze und sage, ich stelle das einem Nutzer zur Verfügung und das ist ein Nutzer, der jetzt vielleicht eben nicht so technikaffin ist und nicht genau weiß, was jetzt ein LLM ist und wie das funktioniert, wie vermittle ich das, damit der Anwender versteht, was er von diesem Tool erwarten kann und was nicht. Also wo sind auch die Grenzen der Technologie? Und ich rede jetzt natürlich unter anderem auch von der Tatsache, dass wenn er ein LLM trainiert wird, dass es dann einen Bias haben kann, je nachdem, womit es und wie es trainiert wurde. Als Nutzer verstehe ich das vielleicht gar nicht, muss ich aber auch nicht. Aber ich muss die Ergebnisse, die ich da erhalte, wissen, wie ich mit diesen Ergebnissen umzugehen habe. Und da müssen wir uns als UX-Designer mit beschäftigen. Was heißt das? Wie gehen wir damit um? Wie designen wir das? Und mal von AI weg, ist das, glaube ich, etwas, was man generalisieren kann. Jede Technologieveränderung, ob das Mobiltelefonie vor, ich weiß gar nicht, wie lange ist das her, dass das erste Mobiltelefon in Deutschland auf den Markt kam in den 90er Jahren. Wie hat das unsere Kommunikation verändert? Und ich rede jetzt noch nicht von Smartphones. Ja, also wie hat das verändert, wie wir miteinander kommunizieren als Gesellschaft? Social Media. Wer hätte gedacht, dass Social Media so einen Einfluss hat auf gesellschaftliche Aspekte? Und ich glaube, dass wir als UX-Designer hier gefordert sind, nicht weil wir das vorhersehen können. Wir können nicht vorhersehen, dass Social Media benutzt wird, um Fake News zu verbreiten und ganze Gesellschaften zu spalten. Das kann man vielleicht nicht vorhersehen, aber wir sollten ein Bewusstsein darüber haben, dass jede Technologie auch immer, vor allen Dingen in dieser Größenordnung, einen Einfluss nicht nur auf den einzelnen Menschen hat, wie die Person dann mit einem Tool umgeht, sondern dass es auch einen Einfluss auf einer Makroebene auf Gesellschaften haben kann. Und ich wünsche mir, dass das noch stärker vielleicht auch in die Ausbildung von UX-Designern einfließt oder auch auf Konferenzen ein Thema ist. Denn Konferenzen sind ja auch wichtig, um an innovativen Themen dran zu bleiben, sich auszutauschen, zu gucken, was passiert rechts und links außerhalb meiner Organisation, was ist dann noch so los da draußen. Und da eben auch dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, welche Rolle wir als UX-Designer auf einer abstrakteren, du hast eben von Flughöhe gesprochen, Daniel, auf einer höheren Flugebene, wenn du so willst, haben. Dass wir da auch, wie sagt man, sensibel mit umgehen.
Okay, danke Nathalie auf alle Fälle. Das waren natürlich nochmal weise Worte zum Schluss. Da hast du eigentlich schon die Antwort auf die meine letzte Frage, die ich normalerweise stellen würde, gegeben. Definitiv da mehr Awareness zu schaffen und sich mehr damit zu beschäftigen. Vielleicht kannst du uns noch kurz sagen, bevor wir wirklich zum Abschluss kommen, wo können denn Zuhörer, Zuhörerinnen des Podcasts mehr über deine Arbeit erfahren?
Ein guter Weg, mich zu kontaktieren, ist LinkedIn. Da gibt es ein Profil von mir, da kann man mich finden, da kann man mich kontaktieren. Und darüber freue ich mich auch tatsächlich, weil ich den Austausch auch über meine Unternehmensgrenzen hinweg sehr schätze und es immer spannend finde, mich mit anderen auszutauschen, weil es gibt auch in meinem Alltag immer wieder mal Punkte, wo ich nicht weiter weiß und wo ich eine Idee brauche und mal hören will, wie sind andere mit diesem Problem in ihrem Unternehmen umgegangen. Also das ist ja immer eine zweiseitige Sache. Und ich teile natürlich auch gerne meine Erfahrungen oder unterhalte mich auch einfach gerne mal mit Leuten und baue mein Netzwerk aus. Man weiß ja nie, wofür es gut ist. Also da gerne mich wirklich auch kontaktieren reagiere ich dann auch in der Regel drauf.
Sehr gut. Und dann noch eine letzte Frage, unabhängig jetzt von deinem beruflichen Umfeld, auch gerne ein privater Einblick. Welche anderen Apps oder digitalen Produkte nutzt du denn gern, wo du sagst, die haben das richtig gut gemacht, das freut mich jeden Tag, diese App zu nutzen oder dieses digitale Produkt?
Eine App beziehungsweise ein digitales Produkt, was ich sehr häufig nutze, ist tatsächlich mein Karten- und Navigations-App. Weil ich sie eben nicht nur als Karten- und Navigations-App nutze, sondern im Moment mache ich meine Urlaubsplanung und dann gehe ich natürlich in die App und gehe in das Land und gucke, was kann man denn da machen und was gibt's denn da für gute Hotels und Restaurants und dann lese ich die Nutzerbewertungen. Also es ist ja mehr als nur Navigation, aber ich gucke natürlich auch, wie weit ist es denn von A nach B und schaffe ich das an einem Tag? Wie komme ich da hin? Wie komme ich da wieder weg? Und das finde ich, also Wahrscheinlich benutze ich das Tool deswegen so oft, weil es eben Use Cases unterstützt und nicht eine reine Navigations-App ist. Die gibt's ja auch. Da kann ich eine Straße oder eine Adresse eingeben, kann was finden, kann noch ein Point of Interest mir angucken und das war's. Aber das ist ja ein Use Case, geht ja weit darüber hinaus. Ich will dann vielleicht auch einen Ort mit jemand teilen. Ich will ein Foto hochladen oder. Und das haben die einfach super gut gemacht, weil sie unterstützen Use Cases und sie haben, glaube ich, das Tool aus Nutzersicht entwickelt. Deswegen macht es einfach auch Spaß und es deckt so viele Bereiche ab und man kommt gar nicht drum rum, es nicht zu nutzen. Eine andere digitale Anwendung, die ich gerne nutze, das hat mit meinem Hobby zu tun. Ich bin sozusagen Hobbyfotografin und Digitalfotografie. Früher habe ich mit Filmen fotografiert, das ist aber schon länger her. Und da nutze ich natürlich auch digitale Produkte rund um die Fotografie. Fängt an mit, ich lade die Bilder von der Kamera hoch auf den Rechner. Da gibt es eine Synchronisations-App vom Hersteller der Kamera. Leider ist die richtig schlecht. Also die Usability ist nicht so toll, aber ich muss sie benutzen, ne, weil es halt proprietär ist. Und dann lade ich die Bilder auf meinen Rechner und benutze da digitale Bildbearbeitung. Und da sitze ich manchmal Stunden vorm Rechner, um dann mein Bild zu optimieren und nochmal anders einen Filter draufzulegen und dies und das und jenes. Und das macht mir dann auch wahnsinnig Spaß, das zu tun.
Perfekt. Nathalie, jetzt haben wir noch einen kleinen Einblick in dein Privatleben bekommen. Tausend Dank für deine Zeit, hat uns viel Freude bereitet. Dankeschön.
Gerne, hat mich auch gefreut.